Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Schön zu hören, dass Gott wirkt und dass Gott bewahrt und behütet. Amen. Schön, dass ihr überwunden habt, die Hitze, das Grillfest, die Urlaubszeiten, was immer euch hätte abhalten können und ihr seid trotzdem hier. Herzlich willkommen alle am Livestream daheim. Ich weiß, es ist herausfordernd bei all den Feierlichkeiten im Sommer, aber das Schöne ist, Gott wirkt. Und du bist nicht umsonst da, denn Gott möchte zu dir reden. Amen. Ich möchte heute über eine Geschichte reden, die wir kennen, die wir schon oft gehört haben und die uns doch so viel zu sagen hat. 1. Könige Kapitel 19, die Verse 9 bis 16. 1. Könige Kapitel 19. Kennt ihr den Prophet Elia? Ja, ich glaube, das ist ein Druckfehler. Das müsste heißen 1. Könige 19, nicht 9. Prophet Elia erlebt in diesen Tagen eine ganz besondere Achterbahnfahrt seiner Gefühle. Auf der einen Seite lesen wir davor in den Kapiteln immer seine Kontroversen mit dem König Ahab. König Ahab will ihn am liebsten töten. Elia geht in die Wüste, Gott versorgt ihn. Irgendwann, nach dreieinhalb Jahren, sagt die Bibel, Trockenzeit, schickt Gott ihn zurück zu Ahab, um ihm zu zeigen, wer eigentlich der Herr ist. Elia erlebt Gottes Größe auf dem Berg Karmel. In gewaltiger Art und Weise. Wisst ihr, unmenschlich gesehen würde man sagen, wow, Ziel erreicht. Aber es läuft alles nicht so, wie er es gedacht hat. Das Endergebnis ist, er flieht, rennt davon, Gott stärkt ihn. Wisst ihr, eigentlich überrascht es mich. Wisst ihr, auf der einen Seite haut Elia ab und Gott gibt ihm Nahrung, damit er besser laufen kann. Ich habe schon mal darüber gesprochen, wisst ihr, dann kommt er irgendwann am Berg Horeb in die Höhle an und Gott sagt ihm, was machst du hier eigentlich? 1. Könige 19, Abvers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deinen Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, es kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Ist ja eigentlich diese Geschichte ein bisschen kurios, ne? Elia rennt davon und will Antwort vom Herrn und klagt sein Leid vor Gott und Gott sagt ihm einfach nur, was machst du hier? Stell dir vor, du hast schwere Zeiten erlebt. Alles in deinem Leben geht scheinbar drunter und drüber. Und die Menschen, denen du helfen wolltest, die lehnen dich ab. Und deine Feinde wollen dich umbringen. Und dann kommst du in die Gemeinde angerannt und betest und schreist zum Herrn und der Herr schickt ein Wort vom Himmel direkt zu dir und sagt, hey, was machst du hier eigentlich? Wisst ihr, Elia durfte etwas erleben, was für uns selbst heute noch so wichtig ist zu begreifen, wie Gott handelt. Stell dir vor, Elia hat jahrelang darauf gewartet, damit das Volk zu Gott umkehrt. Dann sieht das Volk Gottes Allmacht auf dem Berg Karmel. Er tötet alle Priester des Baal, alle seine Propheten. Das Volk fällt auf die Knie und schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber lest mal die nächsten Kapitel. Was hat sich verändert im Volk? Nichts. Isabel will ihn töten und das Volk lebt genauso weiter wie vorher. Wisst ihr, das ist etwas, was mich an dieser Geschichte oft beschäftigt hat. Wie kann es sein, dass ein Volk Gottes Allmacht so groß sieht und im nächsten Kapitel siehst du nicht die geringste Veränderung, nichts. Sie dienen den Götzen weiter wie vorher auch. Obwohl sie noch am Tag vorher geschrien haben, der Herr ist Gott. Es hat sich tatsächlich nichts geändert. Elia, ziemlich frustriert, muss nämlich feststellen, dass diese gewünschte Veränderung einfach nicht da ist. Wisst ihr, in seinem Frust rennt er zu Gott und sagt, was soll das Ganze? Wozu das alles? Die ändern sich doch nicht, sage ich mit meinen Worten. Unterm Busch lag er da und sagt, Herr, lass mich einfach sterben, ich bin ja auch nicht besser als meine Väter. Wisst ihr, mit anderen Worten, wozu soll ich weiter arbeiten? Wozu soll ich weiter predigen? Wozu soll ich ihnen deine Allmacht zeigen, wenn sie doch sowieso wieder genauso weiterleben wie vorher auch? Sie töten deine Propheten, sie glauben dir nicht, sie ändern sich nicht. Eigentlich eine sehr frustrierende Geschichte, aber wisst ihr, was mich noch viel mehr erstaunt, ist die Art und Weise, wie Gott mit Elia umgeht. Ich habe schon gesagt, er stärkt ihn, er lässt ihn laufen. Er spricht zu ihm und sagt, geh zurück und mach deine Arbeit. Er geht überhaupt nicht auf seine Klagen ein. Es gibt nur einen Satz, wo Gott ihm sagt, und außerdem Elia, ich habe mir 7000 behalten, die Knie nicht gebeugt haben. Du bist nicht allein. Das ist der einzige Kommentar Gottes auf die Klagen Elias. Und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Sagt, geh. Salbe den einen König über Syrien, den anderen zum König über Israel und den Elisa zum Nachfolger an deiner Stadt. Ganz nebenbei gemerkt, die ersten zwei Aufträge hat Elia gar nicht selber gemacht. Die hat er einfach Elisa überlassen. Er hat Elisa als Nachfolger ausgesucht und Elisa hat diese Könige gesalbt, er nicht. Und das zweite Bemerkenswerte ist, wisst ihr, als Elia geflohen ist vor dem Herrn, hat Gott ihm Brot gegeben, dass er besser laufen kann. Den Weg zurück musste er ohne göttliche Hilfe schaffen. Es war die gleiche Strecke. Da steht nichts davon, dass Gott ihn einfach versetzt hat. Er durfte zurückgehen und schön darüber nachdenken, was Gott von ihm will. Aber ja, wisst ihr, aber das ist nicht das Entscheidende an der Geschichte. Wisst ihr, was bemerkenswert ist? Gott offenbart sich dem Elia noch einmal ganz persönlich. Und da heißt es, ein Sturm zieht durch, Feuer, Erdbeben, all das kennen wir schon. Wisst ihr, als Gott dem Volk Israel erscheint auf dem Berg und die 10 Gebote bringt, da heißt es, und der Berg rauchte, und es geschahen Erdbeben und Donner und das ganze Volk rannte davon. Sie hatten Angst. Sie kannten die Begleiterscheinungen. Und Elia war auch nicht erschrocken. Er reagiert nicht mehr, als er all das sieht. Aber dann hört er dieses sanfte, leise Sausen. Und Elia wusste sofort, der Herr ist da. Wisst ihr, welch anderes Bild. Elia hat Gott erlebt, wie er Feuer vom Himmel fällt. Und das nicht einmal. Wir kennen seine Geschichte ein paar mehrmals. Er hat erlebt, wie durch ein Gebet es nicht mehr geregnet hat. Gewaltige Naturschauspiele, die Elia erleben durfte mit Gott. Aber in diesem Moment wusste er sofort, da ist Gott. Er kannte seinen Gott. Sein Gott ist nicht derjenige, der immer mit der Faust auf den Tisch haut. Als dieses sanfte Sausen kam, heißt es, verhüllte er sein Angesicht und ging raus vor die Höhle. Denn er wusste, Gott ist da. Was hat das mit uns heute zu tun? Das ist ja alles lange her. Wisst ihr, die Bibel sagt nicht umsonst, dass das Alte Testament uns als Beispiel gegeben ist, um einiges zu verstehen. Wir dürfen lernen von dem, was die Väter und Mütter und die Kinder Israels mit Gott erlebt haben. Wir dürfen von dem lernen, was Gott, wie Gott mit ihnen gehandelt hat. Und wisst ihr, wir kennen diese Abfolgen. Gott hat sich immer wieder mächtig offenbart im Volk Israel. Und doch, sagt er, und immer wieder kehrten sie zurück zu ihren alten Mustern. Und sind wir ganz ehrlich, manchmal wünschen wir uns auch im Alltag, dass Gott jemandem aus unserem Nahestehenden, die uns nicht so wohlgesonnen ist, doch mal so mit Blitz und Donner begegnet. Natürlich immer mit den anderen. Uns darf der Herr sanft korrigieren, die anderen darf er ruhig mal etwas heftiger korrigieren. Sind wir doch ehrlich, es gibt schon so Momente, da denken wir, Herr, könnte man da nicht irgendwie anders durchgreifen? Aber Elia musste lernen, dass es einen Grund gibt, warum Gott ist, wie er ist. Es gibt einen Grund, warum Gott nicht immer mit Blitz und Donner handelt. Lass uns mal zum Neuen Testament gehen. Römer Kapitel 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Wisst ihr, wir sind manchmal so wie Elia. Wir würden uns so gerne wünschen, dass Gott die anderen auf die Knie zwingt. Die Bibel sagt nirgends, dass der Geist Gottes den Menschen zur Buße zwingt. Nirgends. Er sagt, dass Gottes Güte uns zur Buße leitet. Wisst ihr, das ganze Alte Testament ist voll von diesem Beispiel. Gott hat es offenbart, das Volk hat es gesehen, ist auf die Knie gefallen und hat dann doch wieder gelebt, wie sie wollten. Das Buch der Richter ist voll von diesen Beispielen. Immer und immer wieder haben sie Gottes Befreiung erlebt und sind zurückgefallen. Nicht, weil sie schlechter waren als wir. Nein, die waren Menschen wie wir auch. Aber, wisst ihr, eins wissen wir ganz genau. Gott weiß, dass der einzige Weg ist, den Mensch zur Buße zu bringen, ist, ihn innerlich dahin zu bringen, dass er seine Schuld erkennt und seine Knie vor Gott beugt. Freiwillig, nicht gezwungen. Egal wie groß die Machtdemonstration Gottes ist, wenn ein Mensch auf die Knie gezwungen wird, hält das nicht lange. Die Veränderung bleibt auf der Strecke. Ja, die Bibel sagt, es wird der Tag kommen, wo alle ihre Knie beugen werden vor Gott. Nur wisst ihr, an dem Tag, wo die alle Knie beugen müssen, ist es für Buße zu spät. Da gibt es dann keine freiwillige Buße mehr. Aber hier schreibt Paulus an die Gemeinde und sagt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Ein paar Beispiele. Jakobus und Johannes gehen mit Jesus und kriegen mit, dass Jesus in eine Stadt nicht durchreisen darf, weil er nach Jerusalem gegangen ist. Und die Samariter wollten nicht haben, weil er nach Jerusalem gegangen ist. Und sie sagten, Herr, wir haben doch gute Beispiele mit meinen Worten. Elia hat einfach Feuer vom Himmel fallen lassen. Komm, das machen wir jetzt auch. Dann haben sie es. Also wissen sie, was sie davon haben. Haben sie dich nicht angenommen, dann soll Feuer fallen. Wisst ihr, aber anstatt ihrem Rat zu folgen, heißt es, Jesus bedrohte sie. An einer anderen Stelle sagt er, wisst ihr eigentlich nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Ich bin nicht gekommen zum Verderben. Ich bin gekommen, um zu erretten. Und erretten kannst du nicht, indem du jemanden auf die Knie zwängst. Als Jesus gefangen genommen wird, heißt es, Petrus war dabei, zog sein Schwert und wollte Jesus verteidigen. Er wollte dieser Gewalt der Soldaten mit Gewalt begegnen. Ihnen zeigen, wo es lang geht, nach dem Motto, wenn der Herr mit mir ist, schaffe ich allein die alle, kein Problem. Schließlich ist ja Jesus bei mir, was soll mir passieren? Manchmal sind wir auch so leichtsinnig, denken, ja, Gott ist bei mir, mir kann nichts passieren, also kann ich überall draufhauen. Gott hat uns nicht dazu berufen, irgendwo draufzuhauen. Jesus ruft Petrus zurück und sagt, steck dein Schwert wieder weg. Heilt den Mann, den er gerade verletzt hat, und sagt zu Petrus nochmal, weißt du denn nicht, dass wenn ich gewollt hätte, hätte Gott mir 12 Legionen an Engeln geschickt? Das ist nicht der Weg. Warum predige ich das heute uns? Wisst ihr, wir haben oft in unserem Leben Situationen, wo es uns vielleicht nicht so gut geht oder vor allem, wo Angehörige, Freunde, Bekannte oder dein Firmenchef, wer auch immer, einfach nicht so reagiert, wie du willst. Und sind wir ehrlich, wie oft wünschen wir uns, dass Gott natürlich für uns arme Kinder eingreift und mal gewaltig auf den Tisch haut, damit ihr alle sofort wissen, wo es hier lang geht. Schließlich bin ich ein Kind Gottes, ich bin doch der Erlöste und die sollen ja spüren, mit wem sie sich angelegt haben. Sind wir ehrlich, keiner von uns ist frei von diesem Gedanken. Das hatten wir alle schon mal. Der eine hat dann diesen Gedanken ein bisschen länger verfolgt, der andere hat ihn gleich wieder abgelegt, weil er wusste, ist nicht okay. Aber ein bisschen was kommt immer durch. Das, was in den Jüngern steckte, das, was in Petrus steckte, das steckt in uns Menschen drin. Wir haben das. Das war das, was auch Elia getrieben hat. Elia dachte, Mensch, jetzt hat mich das ganze Volk hat doch jetzt Gott erlebt. Die müssen jetzt alle davonjagen und Ahab muss in Sack und Asche Buße tun und seine Isabel vielleicht davonjagen, wenn sie nicht gehorcht. Und alle müssen nur noch Gott dienen. Aber anstatt, dass es kam, ging der Götzendienst weiter wie vorher auch. Wisst ihr, wir brauchen innere Veränderung. Wir suchen sie gern erst beim anderen. Aber Gott möchte uns verändern. Und wenn wir den anderen sehen, dann sollten wir eins begreifen, jeder Mensch um uns herum, egal wie stark, wie schwach er ist, kann nur dann umkehren, wenn in seinem Herz Veränderung geschieht. Und die geschieht nicht durch Gewalt. Die geschieht noch nicht einmal durch die Demonstration der Macht Gottes. Paulus schreibt hier, es ist die Güte Gottes, der Geist Gottes, der uns zur Buße bringt. Sanft und leise. Wisst ihr, Elia wusste in dem Moment ganz genau, wo der Herr ist. Er kannte seinen Gott. Und das möchte Gott durch uns in dieser Welt offenbaren. Ich weiß, es ist nicht der unbedingt der einfache Weg. Wisst ihr, es wäre doch viel einfacher, wenn die Kinder Gottes alle immer gesund wären, alle reich wären, alle frei wären, keine Sorgen hätten, immer nur glückliche Kinder hätten. Und dann würde doch alle Welt sehen, ja, es lohnt sich, Christ zu sein, dann geht es mir auch gut. Wisst ihr, aber das ist nicht das, was bei Gott zählt. Sondern wie geht es in dir? Wisst ihr, ich glaube, Gott wollte Elia klar machen, dass seine Liebe zu seinem Volk weit über das hinausgeht, was äußerlich zu sehen ist. Nach dem Motto, was nützt es mir, wenn das Volk äußerlich die Knie vor mir beugt, aber im Herzen weit entfernt ist? Was nützt es mir, wenn Menschen genau sagen können, ja, du bist Gott, aber innerlich nicht begriffen haben, wer ich bin? Was nützt dieser äußere Schein, wenn im Herzen keine Buße stattfindet? Eine andere Geschichte. Johannes Kapitel 6, könnt ihr es nachlesen. Am Anfang heißt es, und Jesus speiste 5000 Menschen. Genial. Wenn ihr dann weiterlest am Ende des Kapitels, da diskutieren Juden mit ihm und sagen, wenn du doch vom Vater bist, zeig uns den Vater. Ich sag mal mit meinen Worten, wisst ihr da? Ihr habt in der Wüste Manna gegessen, vom Himmel. Gott hat euch versorgt. Ich habe euch Brot gegeben zu essen. Wenn ihr mir nicht glaubt, meine Worte, dann glaubt doch meinen Werken. Ich versorge euch genauso, wie der Vater versorgt hat. Ich und der Vater sind eins. Haben sie geglaubt? Nee. Jesus ging sogar so weit und sagte, selbst wenn einer von den Toten aufersteht und zu ihnen spricht, werden sie nicht glauben. Bei aller Erweisung der Allmacht Gottes. Weißt du, wenn du für deinen Nächsten betest und du siehst, dass sein Leben vielleicht nicht so läuft, wie es sein sollte, wenn vielleicht ein Ehepartner nicht an Gott glauben will oder Angehörige nicht an Gott glauben wollen, bete nicht dafür, dass Gott ihnen mit dem Hammer auf den Kopf haut, damit sie ihn verstehen. Es nützt nichts. Glaub mir, das ist vergebene Liebesmühe. Wenn du es nicht glaubst, dann lies die Geschichte mit Elia. Sie haben Gottes Größe gesehen und am Ende doch nicht geglaubt. Bete, dass der Geist Gottes sein Herz zur Buße leitet. Und wie das geschieht? Es geschieht durch Güte und durch Sanftmut. Kennt ihr die Bibelstelle? Ich weiß, es ist nicht so ganz beliebt, da heißt es aber, und wenn nun die Frauen ihren ungläubigen Ehepartner haben, sie sollen durch ihren Lebenswandel die Männer gewinnen. Amen. Steht in der Bibel. Ist nicht von mir, okay? Ich mache jetzt auch keinen Ehekurs, aber es steht so drin. Warum? Es geht aber nicht nur um die Frauen. Wisst ihr? Es geht ums alle. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Die Frage ist, beten wir Gutes für unseren Nächsten? Beten wir um Gutes für die, die uns schaden wollen? Beten wir um Gutes für die, die vielleicht nicht glauben wollen? Wofür beten wir? Gott will Gutes geben. Das heißt nicht, dass Gott seine Meinung geändert hat. Wisst ihr, Gott ist immer noch derselbe Gott. Und die Bibel sagt uns, wenn wir das Gute und die Barmherzigkeit nicht annehmen, wenn wir nicht zur Buße umkehren, werden wir die andere Seite Gottes genauso kennenlernen. Und da heißt, sammeln sich an zum Gericht, zum Zorn Gottes. Das kommt genauso. Nur das hilft uns nicht. Wenn wir beten, zu erkennen, um echte Veränderung zu erleben, braucht ein Mensch Buße. Und Buße heißt in erster Linie zu erkennen, dass ich schuldig bin. Die wenigsten Menschen sehen Schuld ein unter Druck. Sie werden vielleicht sagen, ja, stimmt, wenn zu viel Druck kommt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Ehestreit daheim gehabt, wisst ihr, wo keiner von beiden nachgeben will? Und irgendwann sagt einer, ja, du hast recht. Das ist so ein Eingeständnis von einer gewissen Schuld. Aber innerlich denkt man sich, hoffentlich gibt es bald Ruhe. Es ist was anderes, oder? Es ist etwas anderes, ob man unter Druck Schuld eingesteht oder ob man von Herzen begreift, Mensch, ich habe wirklich Mist gebaut. Es ist was anderes. Gottes Geist will uns zur Buße bringen, zu einer Buße, die tatsächlich Veränderung bewirkt, die zu Einsicht bringt. Denn wenn ich weiß, dass ich schuldig bin, weiß ich auch, dass ich Gnade brauche. Denn ich kann meine Schuld vor Gott mit nichts rechtfertigen, außer mit der Gnade durch Gottes Liebe. Amen. Es gibt nichts anderes. Jesus wusste, als er da im Garten Gethsemane war, dass die Verteidigung des Petrus ihm nicht helfen wird. Um die Menschen zu retten, brauchen sie Gnade. Und damit sie Gnade empfangen können, muss er ans Kreuz. Das war der Weg. Nicht der, den Petrus haben wollte. Gott will dich, deinen Nächsten, deine Angehörigen, deine Freunde, Bekannten und selbst deine unfreundlichen Nachbarn überführen. Er will sie retten. Wichtiger als alles andere. Wichtiger als jede Erweisung der Macht. Wichtiger als jede Demonstration von dem, wie groß Gott ist. Er will uns zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und die Erkenntnis besagt, ich bin schuldig und brauche Vergebung. Nur dann kann ich gerettet werden. 1. Timotheus Kapitel 2. 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Die Verse kennt ihr auch schon alle. Ich lese heute absichtlich mal aus einer anderen Übersetzung. Und da heißt es: Zuallererst fordere ich euch zum Gebet auf für alle Menschen, zum Bitten, zum Flehen, zur Fürbitte und Danksagung. Besonders für die Regierenden. Also besonders. Wenn ihr die Nachrichten einschaltet, dann wisst ihr, unsere Regierung braucht Gebet. Amen. Jede Regierung der Welt braucht Gebet. Sie braucht nicht giftige Kommentare auf Facebook oder Instagram. Sie brauchen Gebet. Liebe Kinder, lasst uns nicht das Werk der Welt tun, sondern das Werk unseres Vaters. Amen. Also nur ein kleiner Hinweis. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können. Wofür? Manche denken, ja, wir beten für die Regierung nur, damit es uns gut geht. Paulus hat aber nicht gesagt, wir beten für sie, damit es uns gut geht. Nein, er hat gesagt, damit wir ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt. Gott hat ein Ziel, warum er möchte, dass es uns gut geht. Damit wir durch unser Leben Gott ehren und dass euch von Menschen geachtet werden kann. Das ist gut und gefällt Gott, dem Retter. Warum? Da heißt es weiter, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott, nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch wurde und sich selbst als Lösegeld für alle ausgeliefert hat. Damit wurde er zur rechten Zeit des Zeugen erbracht, dass Gott die Menschen retten will. Ich weiß, besonders in Bezug auf Regierenden, da beten wir gerne mal, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Vor allem, wenn sie nicht das tun, was wir für richtig halten. Wisst ihr, Paulus spricht hier zur Gemeinde und sagt, das ist der falsche Weg. Was immer in dieser Welt geschieht, ist nicht unser Problem. Was in den Herzen geschieht, ist unsere Aufgabe. Und er sagt, lasst uns beten. Zuallererst lasst uns beten für die Mitmenschen, aber vor allem für die Regierenden. Wozu? Damit wir ein Leben führen können, das Gott verherrlicht. Und Römer 2, Vers heißt es, dass Gottes Güte die Menschen zur Buße leitet. Mit anderen Worten, in unserem Leben soll Gottes Güte sichtbar sein. Das göttliche Wesen, wie Gott ist, soll in unserem Leben sichtbar sein, damit durch unser Leben die Menschen überführt werden und Gott erkennen. Wisst ihr, auch wenn es jetzt hart klingt, ob es mir jetzt so richtig gut geht oder nicht, ist da zweitrangig. Ob ich gerade viel Geld habe oder gar kein Geld habe, ist zweitrangig. Die Frage ist, ob durch mein Denken, durch mein Handeln, durch mein Reden Gott verherrlicht wird. Ehre ich Gott durch mein Leben, durch mein Reden? Wird die Güte Gottes in meinem Leben, in meinem Reden, in meinem Handeln sichtbar, sodass Menschen an mir sehen, wie gut Gott ist und diese Güte sie in ihrem Herzen überführt und sie Gott suchen? Oder sind wir zu sehr davon geprägt, wie es uns geht? Oder so wie die Jünger, weißt du, wenn die uns ablehnen, Herr, dann lass Feuer auf sie fallen. Das ist menschlich. Ich weiß, das klingt jetzt alles manchmal ein bisschen theologisch, aber wie oft passiert es uns im Alltag, dass wir frustriert sind, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen? Das hat Elia erlebt. Da hätten wir uns gern gewünscht, dass mächtige Zeichen und Wunder geschehen und sie kamen nicht so, wie wir wollten. Und selbst wenn sie kamen, haben die Menschen nicht so geglaubt, wie sie wollten oder sie haben es zerredet oder alles angezweifelt. Und wie oft kommt dann der Gedanke in uns hoch, Mann, denen ist ja nicht mehr zu helfen. Es ist genauso wie mit Elia, spricht Gott heute zu uns in diesem sanften Wesen und sagt dir, hey, das muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand gehen. Gott will Menschen retten. Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne kommen. Ich möchte dich dazu ermutigen, in deinem Gebet für deinen Nächsten, egal um was es geht, oder in deinem Alltagsleben mit Kollegen, dich einfach immer wieder neu zu fragen, ist das, was ich rede, was ich lebe, ist das, was ich bin und wie ich mich verhalte, ein Zeugnis dessen, wie Gott ist. Können Menschen an meinem Leben diese Güte sehen, die sie zur Buße bringt? Können Menschen an meinem Leben sehen, wie gut Gott ist? Oder sehen sie in meinem Leben nur das Gleiche, wie sie in der Welt sehen? Können Menschen durch mein Reden berührt werden, dass sie ihre Knie vor Gott beugen? Nicht mit Druck, sondern wirklich mit Sanftheit. Und vor allem, wenn es um uns selber geht, dass wir ins Gebet gehen und uns fragen, Herr, ist das, was ich da unbedingt haben will, nur für mich oder dient es dazu, dich zu erheben? Wir wollen Gott ehren. Mit allem, was wir sind, mit dem, was wir haben. Wir wollen Gott ehren mit dem, was wir reden im Alltag, daheim, in der Öffentlichkeit. Wir wollen Gott ehren mit dem, was wir schreiben, in allen Medien, egal wo es ist. Wir wollen Gott ehren, dass Menschen an uns sehen, wir sind nicht wie die Welt. In uns ist etwas, das die Welt nicht hat. Eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Eine Gnade, die über das Menschliche hinausgeht. Wir sind verändert, weil Gottes Güte uns zu Buße gebracht hat. Und das wollen wir der Welt weitergeben. Wir wollen nicht vergelten Böses mit Bösem. Wir wollen nicht für uns selber Gnade und für die anderen die Strafe. Nein, wir wollen, dass Gottes Güte von uns aus in diese Welt hinausströmt und die Menschen berührt. Und das beginnt in unserem Alltag. Lass die Menschen spüren, das göttliche Wesen, das in dir ist. Wir haben den Geist Gottes in uns, der uns verändert, und er will durch uns diese Welt verändern. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Ja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist, Herr. Danke, Herr, dass dein Geist wirkt, Herr, und dass du dich offenbarst mehr und mehr, Herr. Herr, ich bitte dich heute Abend ganz besonders darum, dass du in unserem Herzen wieder ganz neu diese Leidenschaft entfachst, Herr, deine Güte, deine Zärtlichkeit, deine Liebe zu sehen, zu erleben und diese weiterzugeben, Herr. Dass wir verstehen, Herr, es geht nicht immer um Blitz und Donner, Herr. Und es geht darum, dass Menschen dich erkennen und genau wissen, das bist du, Herr. Dass sie ihre Knie vor dir beugen und gerettet werden, Herr. Herr, ich bitte dich um Vergebung für die Momente, wo wir nicht nach deinem Willen gehandelt oder gebetet haben, Herr. Wir wollen es dir hingeben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, wirke du, Herr. Wirke auch heute Abend. Und während wir uns dir hingeben, Vater, während du uns gebrauchen kannst, weiß ich, dass du veränderst, dass du heilst, dass du befreist, Herr, dass du Erneuerung schenkst, Herr. Und dass auch gerade jetzt durch deinen Geist wirkst, Herr. Und wir dich erleben dürfen, in Sanftheit, in Stille, aber in voller Allmacht über alles hinaus. Hab Dank dafür, Herr. Amen.